Guten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen in der Welt des Kalten Krieges. Herzlich willkommen zurück. Sehr deprimierend. Letzten Sonntag hat das deutsche Parlament getagt, außerplanmäßig Sondersitzung. Sonntags treffen die sich eigentlich nie. Bundeskanzler Scholz hat eine Regierungserklärung abgegeben. Ein Einschnitt in die Geschichte nennt man Zäsur. Einschnitt insofern, als jetzt irgendwas Neues anfängt, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist. Die Bundesrepublik Deutschland wird aufrüsten, Krieg in Europa. Wir waren dann als Lehrer aufgefordert, das in der Schule aufzugreifen, natürlich in dem Wissen, dass sich ganz viele Menschen jetzt einfach Sorgen machen. Ja, die sind in die Karnevalsferien reingegangen, haben sich sehr gefreut. Und kommen aus den Karnevalsferien raus, die Kinder, ja, und dann ist alles anders. Gerade die kleinen Klassen, da bin ich dann gefragt worden, bekommen wir jetzt Krieg in Deutschland? Und ich sage dann immer, nein, ist natürlich das Pfeifen im Wald. Die großen Klassen, die sagen dann, ja, da hatte ich denkwürdige Gespräche. Eine Russin hat gesagt, ja, es fällt mir schwer, mich zu outen, aber das russische Volk kann ja auch nichts dafür. Es gibt viele Demonstranten in Moskau, die wagen es, auf die Straße zu gehen, in dem Wissen, dass sie jahrelang im Gefängnis verschwinden können. Ich habe mit mehreren Ukrainerinnen in der Schule gesprochen, die haben gesagt, ja, wir sind eigentlich Brudervölker. Es ging uns vorher schlecht und jetzt wird das bisschen, was wir da hatten, wird jetzt nur auch noch kaputt gemacht. Insgesamt völlig deprimierend. Es beginnt ein neuer Zeitraum. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Der heutige Predigttext ist aus dem Korintherbrief. Korinth. Reiche Hafenstadt, große soziale Gegensätze, breite ethnische und religiöse Vielfalt und in Griechenland eine ganz weit verbreitete Sittenlosigkeit. Also alles wie bei uns. Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise von Athen aus nach Korinth. In Athen musste er sich einiges anhören. Mit seinen philosophischen Ideen konnte er da überhaupt nicht landen. In Korinth arbeitet Paulus dann anderthalb Jahre lang als Missionar und als Gemeindegründer. Und zwei Briefe an die Korinther sind überliefert. Es gab auch noch einen dritten Brief an die Korinther. Der ist aber eine Fälschung und ist eine freie Erfindung. Es gibt Kirchen im Osten, die arbeiten noch damit. Aber der dritte Korintherbrief, den haben wir in unserer Bibel nicht und er gehört da auch nicht rein. Der zweite Korintherbrief ist an die christliche Gemeinde in Korinth gerichtet, aber nicht nur dahin, sondern auch in die Gemeinden in Achaia, das heißt also in das Gebiet, was um Korinth herum liegt. Und in diesem Gebiet hat das Christentum große Probleme, Fuß zu fassen. Ja, die heidnische Kultur der Griechen war sehr, sehr problematisch. Wir können da jetzt zum Beispiel denken an die Neigung, alle religiösen Handlungen irgendwie in Partys ausarten zu lassen. Das steht schon im ersten Korintherbrief. Und Paulus muss den Gemeinden dann immer wieder ins Gewissen reden. Die Lage in der Gemeinde Korinth war so angespannt, dass Paulus dann wieder in die Stadt kam. Der Aufenthalt war aber nur von kurzer Dauer. Ein Teil der Gemeinde hat richtig Ärger gemacht. Paulus, umstrittene Person, ja, letzten Endes ekeln die den weg. Es kommt zu Parteiungen und Streit. Und so verlässt Paulus die Stadt wieder im Sommer 55 und geht erstmal nach Makedonien. Und da bekommt Paulus von seinem Schüler Titus die Nachricht, also das tut den Korinthern unendlich leid, bitte komm doch wieder zurück. Und dann verfasst Paulus dann im Jahr 56 diesen zweiten Brief an die Korinther. Thema in diesem Brief ist Dienst. Paulus spricht als Diener Christi und er redet seiner Gemeinde ins Gewissen. Und das, was für uns problematisch ist heute, Paulus spricht mit Griechen, also mit Heidenchristen. Und er verwendet eine Sprache dafür, die die Griechen verstehen. Er verwendet Bilder, die die Griechen verstehen und die die griechische Gemeinde sehr gut kennt. Viele dieser Bilder sind uns sofort einleuchtend, die Begriffe aus dem Sport, mit denen Paulus immer arbeitet, ja, oder die Bezüge aufs Militär, mit denen Paulus arbeitet, das verstehen wir sofort. Es gibt aber Begriffe, mit denen wir eben nicht sofort umgehen können, da wo wir dann lange überlegen müssen, wie ist denn das jetzt eigentlich zu verstehen. Und Zentralbegriff im heutigen Predigttext ist Kairos. Kairos, das griechische Wort, übersetzen wir immer mit richtiger Zeitpunkt. Kairos ist aber viel mehr, bezeichnet für die Griechen zunächst einmal einen griechischen Gott. Den kennt in Korinth jeder. Wir nicht. Kairos, griechischer Gott. Im Altgriechischen unterscheidet man Kairos, richtiger Zeitpunkt, ein griechischer Gott. Es steht im Gegensatz zum langen Zeitabschnitt, das ist Kronos, der seine Kinder frisst. Und dann gibt es noch den Tag, das ist der kürzeste Zeitschnitt, das ist Hemera. Kairos ist also eine Qualität. Ja, es geht nicht um irgendeinen Zeitpunkt, sondern es geht um den richtigen Zeitpunkt. Anders als Kronos, der griechische Gott der Zeit, spielt Kairos in der griechischen Mythologie zunächst nur eine kleine Rolle. Und Ion von Chios nennt ihn aber 500 vor Christus schon den jüngsten Sohn des Zeus. Und durch einen berühmten Hofbildhauer, den Lysippos, der hat für Alexander den Großen gearbeitet, haben wir auch eine Darstellung vom Kairos. Und dann mit dieser Darstellung, wenn du uns das Bild mal gibst, mit dieser Darstellung ist dann der Kairos auch in den griechischen Götterhimmel aufgenommen worden. Vom Original gibt es nur Fragmente. Ja, dieses Relief hier, das wird in Italien wird das aufbewahrt. Der Kult des Kairos verbreitet sich jedenfalls in ganz Griechenland dann sehr schnell. Und eben auch bis nach Korinth. Und dort wird der Kairos auch sehr verehrt. Kairos hat eine Nähe zu Hermes, dem Götterboten. Ja, er ist verwandt mit der Tyche, der Göttin des Zufalls, und mit der Nemesis, der Rachegöttin. Diese Rachegöttin bestraft menschliche Überheblichkeit. So, das hier, das ist das Urbild aller Kairos-Darstellungen. Und den Kairos kann man immer sehr gut erkennen an dem Inventar, was er bei sich trägt. Er hat vorne hat er eine tolle, es gibt Darstellungen, da hat er wie so ein Popper, so eine Frisur ganz nach vorne raus. Und nach hinten ist der Kairos glatzköpfig. Ja, es ist ein nackter Jüngling mit lockigem Haar und kahlgeschorenem Hinterkopf. Und er rennt auf Zehenspitzen und deswegen kann man ihn nicht kommen hören. Flügel wachsen ihm nicht nur aus den Füßen heraus, sondern auch noch auf dem Rücken. Und deswegen ist er unwahrscheinlich schnell, viel schneller als Hermes, der Götterbote. Und der war schon ziemlich schnell. In der linken Hand trägt Kairos eine Balkenwaage. Und der Zeigefinger der rechten Hand, der zeigt auf diese Balkenwaage, und zwar auf die sinkende Schale zeigt er. Und die Waage, die befindet sich auf der Schneide eines Messers. Das sieht man da, das ist so dieses halbrunde Teil, das ist ein Messer. Und nach diesem Vorbild sind ganz viele Götterdarstellungen gefertigt. Und es gibt einen berühmten Dialog, da spricht jemand mit dem Kairos. Wer bist du? Ich bin Kairos, der alles bezwingt. Warum läufst du auf Zehenspitzen? Ich, der Kairos, laufe unablässig. Warum hast du Flügel am Fuß? Ich fliege wie der Wind. Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer? Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein Messer. Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn? Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet. Warum bist du am Hinterkopf kahl? Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, wird mich auch keiner von hinten erwischen, so sehr er sich auch bemüht. Und wozu schuf euch der Künstler? Euch Wanderern zur Belehrung. So die deutsche Redensart, die Gelegenheit beim Schopf packen, ja, geht auf diese Darstellung des Gottes zurück. Ja, und dann und unsere Redensart auf Messers Schneide bezieht sich auch auf den Gott Kairos, der eine Waage bei sich trägt, die auf einem Messer balanciert. In der Mythologie ist Kairos also ein schicksalhafter Moment. Da droht immer der Absturz. In der Philosophie ist Kairos ein entscheidender Augenblick. Und in der Religion steht der Kairos für die Entscheidung zwischen Glaube und Unglaube. Und damit sind wir jetzt bei Paulus, damit sind wir beim Predigttext. Ja, in biblischen Texten wird das Wort Kairos für einen von Gott gegebenen Zeitpunkt gesetzt. Damit ist im Christentum immer eine besondere Chance verbunden. Es ist die Gelegenheit gegeben, einen Auftrag zu erfüllen. So, und in der Auseinandersetzung mit der Gemeinde in Korinth greift Paulus also zu diesem Beispiel, Kairos, ja, und er nimmt sich auch immer selbst, sich und seine Person nimmt er als Beispiel. Und da haben wir dann jetzt in unserem Predigttext, ich lese den 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10, trägt die Überschrift die Bewährung des Apostels in seinem Dienst. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt, denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt ist Kairos. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden. Und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Paulus spricht in eine Gemeinde, in der Krach herrscht. Und er bietet sich selbst als Vorbild an, genauso wie es Jesus auch gemacht hat, Vorbild sein für die Christen. Wie Christus für die ihm Begegneten selber zum Gnadenkairos wurde, zur günstigen Gelegenheit, zur Glaubensentscheidung, so wird nun Paulus für die Christen in Korinth zum Kairos, also zur Glaubensgelegenheit. Das wird in diesem Text ganz deutlich und das volle Verständnis erschließt sich erst, wenn man genauer hinsieht. Der Text zerfällt in zwei Teile. Erster Teil, 6,2, da wird der Gemeinde ein Gnadenkairos zugewiesen, eine günstige Gelegenheit. Die günstige Gelegenheit ist genau jetzt. Jetzt ist die Zeit des Heils. Auch die Bibel unterscheidet, wenn es um Zeit geht, zwischen Kronos und Kairos. In der Bibel ist Kronos eine messbare Zeit, eine Zeit, die vergänglich ist, eine Zeitspanne, im Speziellen die Lebenszeit. Die ursprünglich heidnischen Begriffe bekommen von Paulus eine christliche Bedeutungsverschiebung. Kairos bedeutet hier jetzt den günstigen Zeitpunkt für eine Handlung oder eine Entscheidung, also eine theologische Entscheidung, einen von Gott vorgesehenen Zeitpunkt. Beide Begriffe finden wir schon im Prediger. Ein jegliches Ding hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Oder anders formuliert, ein jegliches Ding hat Kronos und alles Vorhaben hat Kairos. Auf unser Leben übertragen bedeutet das, dass wir eine begrenzte Lebenszeit bekommen und dass es innerhalb unserer Lebenszeit bestimmte Zeitpunkte gibt, zu denen bestimmte Dinge passieren müssen, weil Gott sie für uns vorgesehen hat. Nun ist jedem völlig klar, dass es schwierig ist, so einen richtigen Zeitpunkt auch auszumachen. Da ist er wieder, der Kairos, ja, der rennt vorbei. Manchmal merkt man es nicht. Und dann kann man noch versuchen, im Nachhinein ihn beim Schopf zu erwischen, wenn er vorbei ist. Dann schaut einem eben nur diese Glatze entgegen. Wir sind eben eingespannt in Arbeit, wir haben Verpflichtungen, wir haben Privatleben. Um uns herum ist Hektik. Wir haben oft das Gefühl, keine Zeit zu haben. Wir sind ausgelaugt, überfordert. Ja. Und dann ist es wichtig, einmal innezuhalten, in Kontakt mit Gott zu treten, die Signale zu verstehen, was gerade wichtig ist in unserem Leben. Paulus verbindet im zweiten Teil den Hinweis auf Kairos mit einer Ermahnung. Ab 6,3 beschreibt Paulus nämlich die radikale Nachfolgeexistenz von sich und anderen Aposteln. Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Teilen wird erst mit einer Interpretation ersichtlich, wonach Paulus durch sein gelebtes Vorbild für die Gemeinde selber zum Gnaden-Kairos wird. Das anfängliche Zitat, das ist aus dem Alten Testament, aus den Gottesknechtsliedern. In einem Augenblick, der mir gefiel, habe ich dich erhört und an einem Rettungstag bin ich dir zu Hilfe gekommen. Das bezieht Paulus nach diesem alttestamentlichen Kontext auf sich selber. Paulus versteht sich jetzt als der Heilsmittler. Oh ja, Paulus ist ganz und gar selbstbewusst. Er kennt seine Autorität und er kennt seinen Auftrag. Die angeschlossene Interpretation des Gottesknechts, Zitat, lautet wörtlich: Siehe, hier ist nun ein solcher Kairos, der Gott wohlgefällt. Und Paulus sagt: Ich bin das. Er ist selbst der Kairos in Bedrängnis und Gottgetragenheit, in Not und Freude für die Korinther. Paulus fordert auf, Christ zu werden. Er fordert auf, die günstige Gelegenheit zu nutzen. Er fordert auf, das Reich Gottes zu bauen. Und die Formulierungen, die er da braucht, die sind von enormer sprachlicher Wucht. Das ist rhetorisch, ist das eine Glanzleistung. Paulus beginnt mit einer Warnung, bloß nicht den richtigen Zeitpunkt, den Kairos zu verpassen. Und er zählt auf, was Christen alles Schreckliches passieren kann. Seine eigene Biografie, die baut er da ganz vorsichtig mit ein, drückt sie etwas in den Hintergrund und er spricht mit einem beinahe anonymen Wir. Und dann steigert er sich in Kontrastbegriffe hinein. Als die Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts innehaben und doch alles haben. So dieses Textstück anzuwenden auf uns, das geht nicht ohne weiteres, denn wir sind nicht arm und machen viele reich. Im Gegenteil, ja, wir sind reich und leben in einer Gesellschaft, die viele in anderen Ländern arm macht. Christen sind hierzulande nicht unbekannt. Oh ja, wir stehen unter Druck, ja, aber wir haben noch eine Stimme und wir spielen in der Öffentlichkeit immer noch eine Rolle. Soll das heißen, dass ich jetzt ganz arm werden muss? Muss ich erst wie vernichtet sein, ehe mich Gottes Kraft stärkt? Ist das etwa so gemeint? Es ist auffällig, wie in diesem Predigttext nach der Auflistung all der negativen Erfahrungen die Aufzählung dazu übergeht, die positiven Erfahrungen aufzuführen. Spricht Paulus erst von Schlägen, schlimmen Gefängniserfahrungen, dann wechselt er plötzlich zu Freundlichkeit, spricht vom Leben im Heiligen Geist, vom Leben in ungefärbter Liebe. Welche Liebe mag da wohl gemeint sein? Ja klar, wissen wir es, die Liebe zum Nächsten. Und die Liebe zu Gott. Paulus ist Pharisäer, ja, der weiß das Doppelgebot. Also, die Liebe zum Menschen, die ist aber nicht zu trennen von der Liebe zu Gott. Und auch wenn er es hier nie wörtlich zitiert, dann ist immer im Hintergrund der Theologie des Paulus gemeint, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Römerbrief zählt Paulus all die negativen Erfahrungen auf, die wir als Christen machen. Trübsal, Angst, Verfolgung, Gefahren von rechts und links, Gefährdungen von allen Seiten, aber es gilt, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das Zentrum der paulinischen Theologie. Das ist das Zentrum der Kraft des Paulus. Er erlebt auch Unmenschliches und er kann es ertragen. Und wir können im Glauben auch gestärkt aus Situationen hervorgehen. Situationen, die uns bedrücken. Kriegsgefahr. Eine Frage drängt sich dann immer stärker auf. Sind Armut, Verfolgung, Leiden, Schwachheit Wege Gottes, damit seine Kraft umso herrlicher strahlt und wirksam ist? Ich kann das nicht beantworten. Paulus bezieht sich jedenfalls auf die Bergpredigt. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die reinen Herzens sind, weil sie Gott sehen werden. Glückselig sind die Friedensstifter, weil sie Gottes Kinder heißen werden. Glückselig sind die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen, weil ihnen das Himmelreich gehört. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft reicht aus für dich. Paulus verändert die Maßstäbe und justiert sie neu. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die nichts innehaben und doch alles haben. Lass dir an meiner Gnade genügen, spricht Christus, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Könnte Gott sich doch jetzt etwas beeilen. Aber für Gott vergehen 1000 Jahre wie ein Tag. Und als Mensch werde ich dann ziemlich schnell ungeduldig, ich zweifle, ich warte auf Gott, passiert nichts. Eine Herausforderung für uns in solchen Situationen, gelassen zu sein, Vertrauen zu haben. Denn, das dürfen wir wissen, es gibt einen richtigen Zeitpunkt, den Kairos, und da wird Gott uns auch das geben, was wir brauchen. Aus Gottes Hand erhalten wir unser Leben, unser Kronos, unsere Lebenszeit. Aus Gottes Hand bekommen wir auch Ratschlag und Führung, Hilfe, Ermutigung zum rechten Handeln und für die richtige Entscheidung für jeden Zeitpunkt unseres Lebens. Kairos. Auf Gott dürfen wir unser ganzes Leben vertrauen. Und wenn wir das tun, dann können wir getrost sagen, wie es in Psalm 31 heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wie bei dem griechischen Gott Kairos stellt uns unser Gott in Situationen, die so nie wiederkehren. Er ordnet uns Möglichkeiten zu, die morgen schon verschlossen sein können. Und in der Kirchengeschichte beobachten wir natürlich auch, dass viele Chancen einfach vertan werden. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Kairos, der entscheidende Moment, kann auch mit erfüllter Zeit übertragen werden. Was gibt meinem Leben hier jetzt Sinn und Tiefe? Worauf baue ich ein Leben auf, das mich innerlich ausfüllt und freut? Eigentlich suchen wir das alle. Und für Paulus ist klar, das hat mit Jesus zu tun. In ihm finden wir das, was Paulus Zeit der Gnade nennt oder Tag des Heils. Ihn, Christus, legt Paulus den Korinthern ans Herz. Und das leuchtet uns auch so weit ein. Soll aber das jetzt tatsächlich heute Gültigkeit haben? Ist denn der Glaube, ist denn Christus heute noch zentral für meine Lebensgestaltung? Tief im Innern suchen wir ja nach mehr. Wir suchen ja nach Sinn und Tiefe. Ja, etwas, was unser Herz längerfristig freut als ein schönes neues Auto. Etwas, was durchträgt, wenn Schwierigkeiten in unser Leben treten. Etwas, worauf wir wirklich bauen können. Zeit der Gnade, das ist jetzt. Der Tag des Heils, das ist jetzt. Das sind die eindringlichen Worte des Paulus. Und Paulus würde auch nicht bestreiten, dass es in Glaubensdingen natürlich Zeit braucht. Ja, wir brauchen vieles, das muss erst reifen. Nützlich sind da natürlich Schweigetage, stille Tage, das könnte nützlich sein. Ja. Dem Wesentlichen auf die Spur zu kommen, da kann man auch tatsächlich vor Ostern mal die Fastenzeit begehen. Ja, sei es so, wie die evangelische Kirche das immer wieder vorschlägt, 7 Wochen ohne. Paulus versucht mit eindringlichen Worten klarzumachen, es gibt ein Mehr an Leben. Es gibt ein Mehr an Sinnhaftigkeit. Und es wäre vielfach einfach schade, wenn wir das auf morgen oder übermorgen verschieben. Paulus sagt 3 Dinge. Zeit der Gnade. Nicht niederdrücken will er uns, sondern aufrichten. Zeit der Gnade ist jetzt. Tag des Heils. Nicht ins Unheil und Leiden führen will er uns, sondern das Leid mit uns durchstehen und neue Hoffnung, Heilsames, Neues in unser Leben hineinschenken. Das ist jetzt. Paulus, Jesus will uns nicht vertrösten auf irgendwann, sondern seine Kraft und seine Begleitung sind jetzt schon da, jetzt. Es ist wahr, dass wir Menschen Gnade brauchen. Gottes Gnade ist es, die unser Leben sinnvoll und lebenswert macht. Durch die Gnade wird der Leistungsgedanke, der unseren Alltag bestimmt, außer Kraft gesetzt. Gnade heißt, wir sind mehr wert, als wir selbst aus uns machen können. Wir bekommen nicht nur das, was wir verdienen. Wir müssen nicht das Letzte aus uns rausholen. Wir werden auch nicht auf unsere Fehler und Schwächen festgenagelt. Festgenagelt wurde nämlich ein anderer, das ist Christus. In ihm schenkt uns Gott seine Gnade. Deine Entscheidung für Jesus, das war dein Kairos, die richtige Entscheidung. Und diese richtige Entscheidung, die kannst du einmal im Monat bei uns im Abendmahl dir vergegenwärtigen. Dein Kairos, deine Glaubensentscheidung kannst du heute in der Mahlfeier bestätigen. Ein Gedanke zum Schluss. Der ist nicht von mir, der ist von Gesa. Hab mit Gesa das Thema abgesprochen, rechtzeitig natürlich. Ja, hab Predigttext vereinbart. Und dann hatten wir via WhatsApp einen ganz kurzen Schriftwechsel. Ich habe dann geschrieben, guten Morgen Gesa. Am Sonntag predige ich über den 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. Das Thema heißt der richtige Zeitpunkt. Eine Stunde später antwortet Gesa, sehr passend. Das ist ja völlig begriffsstutzig. Was ist denn heiß und passend? Wieso ist das passend? Und dann schreibt sie, in Bedrückungen, Notlagen und Ängsten und so weiter. Sehr aktuell für viele. Ja, und dann fiel der Groschen dann so in Pfennigen. Ja, ich sage, ja, natürlich, klar, es ist Krieg in Europa, wie unangenehm. Und dann habe ich wieder geschrieben, in der Tat, du hast ja recht, wie gruselig das im Moment ist. Und dann schreibt sie wieder, umso wichtiger die Bedrohung zu sehen, zu wissen, dass der Wohlstand und Friede am seidenen Faden hängt, aber nicht aus Panik zu fliehen, sondern mutig Gottes Reich zu bauen. Sehr passend, schreibt sie mit Smiley. Ja, und dann dachte ich, das ist es. Das bringt auch die aktuelle Situation auf den Punkt. Was meint dieser Predigttext jetzt für uns? Ja, in der Situation, in der wir uns befinden. Dieser Gedanke, der ist ja nicht nur einfühlsam und intelligent, er ist in höchstem Maße geistlich. Wohlstand und Friede hängen am seidenen Faden. Wir aber wollen nicht aus Panik fliehen, sondern mutig Gottes Reich bauen. Das ist Kairos. Amen.